Bewegung. Danke den Initiatorinnen und Initiatoren dieses gemeinsamen Symposiums, dass ich hier sein darf, und danke meiner verehrten Vorrednerin für die interessanten Ausführungen, die nun auch ich, meine Damen und Herren, im Kontext zwischen den neuen Herausforderungen des demografischen Wandels und der Zukunft von Public Health und der Entwicklung von Institutionen im Gesundheitswesen mit ein paar weiteren Pinselstrichen hier beleuchten möchte. Meine Damen und Herren, in der Debatte, und Herr Jürgensen hat das gerade eben noch einmal betont, in der Debatte zum demografischen Wandel herrscht eine seltsame Übereinkunft des Negativen. Wir freuen uns nicht mehr über die Tatsache, dass wir dieses Privileg des langen Lebens gemeinsam erkämpft haben. Da Altwerden so sicher geworden ist, erscheint es uns als Zumutung, die Veränderung dieses Prozesses auch bewältigen zu müssen. Den Gesellschaften, so meine These, den Gesellschaften im soziodemografischen Umbruch mangelt es darum nicht nur an neuen Finanzierungsmöglichkeiten für die alten Gesundheitssysteme, sondern vor allem an Rollen und Leitbildern für immer mehr Alte und für ihre körperlichen und geistigen Zustände. Anti-Aging, das ist die medizinische Antwort der hochtechnisierten Welt. Gegen das Altern gelte es anzugehen. Mit modernen Mitteln müsse es bekämpft werden. Mit solchen Vorstellungen, verehrtes Kollegium, mit solchen Vorstellungen verkennen wir die Zukunft. Warum? Deutschland ist heute weltweit das Land mit dem vierthöchsten Durchschnittsalter der Bevölkerung. Wir haben die Zahlen ja hier gerade im Weltmaßstab gesehen. Die demografische Alterung wird sich fortsetzen, auch das eine Plattitüde. So nimmt die Zahl älterer Menschen ab dem 60. Lebensjahr in den nächsten 5 Jahren in Deutschland von gegenwärtig rund 19 auf ca. 25 Millionen zu. Aber es wächst, wie wir alle wissen, eben nicht nur die Zahl der über 60-Jährigen, auch die Zahl der sogenannten Hochaltrigen wird in den nächsten Jahrzehnten kräftig steigen. Und das ist die eigentlich gute, aber uns auch herausfordernde gerontologische Nachricht. Gegenwärtig sind in Deutschland rund 2,9 Millionen Menschen 80 Jahre und älter. In 20 Jahren werden es mehr als 5 Millionen sein. Und geht man gar in das Jahr 2050, so rechnet das Statistische Bundesamt mit knapp 8 Millionen Menschen im Alter von über 80 Jahren. Sie sind die Bevölkerungsgruppe, die nicht nur in Deutschland, sondern in den europäischen Ländern am schnellsten wachsen. Eigentlich eine sehr positive Aussage und ein sehr positiver Tatbestand. Angesichts solcher Zukunftsszenarien wird nun aber das Paradox unseres Umgangs mit dem demografischen Wandel besonders deutlich. Während nämlich die Rahmenbedingungen auf komplexe Weise demografisches Altern vorantreiben, werden Menschen im hohen und höchsten Lebensalter als Last und Bedrohung definiert, auch im Gesundheitssystem. Warum? Wir hätten, meine Damen und Herren, wir hätten diese Lebensverlängerung gerne leidfrei errungen. Aber die allgemeine Verlängerung des Lebens erhöhte erst die Möglichkeiten einer Manifestation vormals latenter, vor allem chronischer Krankheiten. So leiden rund 20% aller über 65-jährigen Deutschen an einer dauerhaften Krankheit oder Behinderung. Und bei 89% aller Neuerkrankenden jenseits des 65. Lebensjahres handelt es sich eben um ein chronisches Leiden. Aktuelle Forschungsergebnisse unseres Instituts zeigen, dass unter rund 75.000 über 60-Jährigen Versicherten einer Betriebskrankenkasse im Jahr 2000, 73% ein Medikament verordnet bekamen, das die Behandlung einer chronischen Krankheit, das der Behandlung einer chronischen Krankheit dient. Bei einer bundesweit repräsentativen Telefonbefragung des Robert-Koch-Instituts im Jahre 2004 gaben in der Gruppe der ab 70-Jährigen 55% der Frauen und fast ebenso viele Männer an, unter einer chronischen Erkrankung oder einer chronischen Gesundheitsstörung zu leiden. Mit steigendem Alter nimmt aber eben nicht nur das Vorkommen chronischer Krankheiten zu, sondern das Krankheitsgeschehen wird durch das Phänomen der sogenannten Multimorbidität geprägt. Das sind die Zustände, denen wir im Alter begegnen müssen. Und das ist nicht die Summe einzelner chronischer Erkrankungen. Im Alterssurvey geben 24% der über 70-Jährigen an 5 und mehr Erkrankungen zu leiden. Multimorbidität, meine Damen und Herren, stellt wiederum ein erhöhtes Risiko für das Eintreten von Behinderungen und von weiteren funktionellen Einbußen dar, die sich, ich darf das noch einmal wiederholen, eben nicht einfach summieren, sondern oftmals in komplexer, in synergetischer Weise verstärken. Insbesondere jenseits des 80. Lebensjahres, wir haben das eben gerade hier schon gesehen, kommt es deshalb in der Folge nicht selten zu Hilfeabhängigkeit und Pflegebedürftigkeit. In diesem Kontext zeigt wiederum die schon von mir zitierte Studie unseres Instituts an den Krankenkassendaten, dass bei 14% die Schwere der chronischen Erkrankung zur Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB 11, also des Pflegeversicherungsgesetzes, führte. Ein weiteres Charakteristikum chronischen Krankseins im Alter ist die starke Diskrepanz zwischen objektiven Diagnosen und subjektiven Beschwerdegrad. Während unter den objektiven Diagnosen natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankung und ihre Risikofaktoren im Vordergrund stehen, sind unter den Ursachen schwerer subjektiver Beeinträchtigungen Erkrankungen des Bewegungsapparates am häufigsten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Kontext ein letztes Charakteristikum des eben meist chronischen Krankseins im Alter nennen. Und dieses korreliert dann mit folgender Tatsache, nämlich mit der Diskrepanz zwischen objektiven und subjektiven und der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes. Hier konnte eine Untersuchung des Heidelberger Gerontologischen Instituts feststellen, dass die Übereinstimmung zwischen objektivem Status und persönlicher Einschätzung bei nur 50% liegt. Da ist es nicht zuletzt für Public Health Maßnahmen wichtig zu fragen, was eigentlich Gesundheit in unseren altersgewandelten Gesellschaften ist. Eine Ressource, die es Menschen erlaubt, ein individuelles, sozial und ökonomisch produktives Leben zu führen, wie die WHO es definiert. Die Fähigkeit, lieben und arbeiten zu können, wie Sigmund Freud es formulierte. Und damit Kriterien wie Leistungsfähigkeit oder Rollenerfüllung für Gesundheit einführte. Das Funktionieren der Organe, gemessen an einer Durchschnittsnorm. Der Philosoph Ernst Bloch bezieht diese Normalität biomedizinischer Art, meine Damen und Herren, auf die Gesellschaft, wenn er schreibt: Gesundheit ist überwiegend ein gesellschaftlicher Begriff. Gesundheit wiederherzustellen heißt in Wahrheit, den Kranken zu einer Art von Gesundheit zu bringen, die in der jeweiligen Gesellschaft die jeweils anerkannte, ja, in der Gesellschaft erst gebildet wird. Ein bedenkenswerter Ansatz, wie ich finde, mit Blick auf den Zusammenhang von Krankheit, vor allem chronischer Krankheit und hohem Lebensalter. Eine moderne Gesundheitsauffassung in altersgewandelten Gesellschaften muss psychosoziale Komponenten wie Fähigkeiten zur Konfliktlösung, Zutrauen in die eigene Person oder das Streben nach einem erfüllten Leben dringlich einbeziehen. Ein Mensch ist dann gesund, meine Damen und Herren, wenn er seine Lebensziele verwirklichen kann. Verehrtes Kollegium, noch wird ja heftig darüber gestritten, in welchem Gesundheitszustand die Menschen in Zukunft die gewonnenen Lebensjahre verbringen. Auf der einen Seite stehen die Annahmen der sogenannten Morbiditätskompressionsthese mit ihrem Begründer Fries, während auf der anderen Seite die Medikalisierungsthese steht, die im deutschsprachigen Raum insbesondere von Krämer vertreten wird. Nach der Kompressionsthese nimmt die Morbidität bei steigender Lebenserwartung ab. Die Zeitspanne zwischen dem Alter beim erstmaligen Ausbruch chronisch irreversibler Erkrankungen und dem späteren Sterbezeitpunkt wird immer kleiner. Die Medikalisierungsthese geht demgegenüber davon aus, dass die Gesamtmorbidität zunimmt. Es gelingt, so die Argumente der Anhänger dieser These, es gelingt der kurativen Medizin immer besser, die mit chronischen Krankheiten einhergehenden Komplikationen in den Griff zu bekommen, also Leben zu verlängern, ohne jedoch das Voranschreiten der eigentlichen Krankheit anhalten zu können. Nun häufen sich, und auch darauf wies meine verehrte Vorrednerin schon hin, nun häufen sich Befunde, denen zufolge das handicapfreie Alter stärker als die gesundheitlich eingeschränkte Lebensphase wächst. Rainer Dinkel, um nur einige Beispiele zu nennen, Rainer Dinkel zeigte 1999 bereits auf der Basis von Kohortendaten des Mikrozensus, dass der Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung sich verbesserte, der Anteil der gesunden Jahre zwischen dem 59. und 77. Altersjahr lag bei den 1907 Geborenen bei noch 71, beim Jahrgang 1913 schon bei 74%. Der neueste Gesundheitssurvey, Sie wissen das, meine Damen und Herren, bestätigte diesen Trend. Der Rückgang der Pflegebedürftigkeit haben wir gerade hier gesehen, der Rückgang der Pflegebedürftigkeit von Kohorte zu Kohorte, ein weiteres Indiz für diese Argumentation. Fries selbst publiziert unter anderem 2003 auf der Grundlage nationaler Surveys für die USA eine Kompression bei unterschiedlichen Schweregraden der Behinderung. Seine Zahlen zeigen ein Sinken der Behinderungen bei Personen über dem 65. Lebensjahr von 26% 1982 auf 19% 1999. Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotz dieser positiven Entwicklungen steigen die Kosten der Gesundheitsversorgung im Altersgang und verursacht nämlich die Gesundheitsversorgung der deutschen Bevölkerung Kosten in Höhe von ca. 225 Milliarden Euro, dann entfallen auf die mit insgesamt ca. 17% relativ kleine Gruppe 65-Jähriger und älterer Menschen 43% all dieser Ausgaben. Insgesamt, ich will das Argument verstärken, insgesamt entwickeln sich die durchschnittlichen Gesundheitsausgaben für 30-Jährige im Vergleich zu einem 70-Jährigen im Verhältnis von 1 zu 4,5. Na und? Könnten wir argumentieren? Warum denn nicht die Gesundheitswirtschaft zur Wachstumslokomotive des 21. Jahrhunderts machen? Schon heute ist der Gesundheitsbereich der Dienstleistungssektor mit den höchsten Beschäftigungszuwächsen. Na und? Könnten wir sagen, Wäre da nicht die Frage, entsprechen die Institutionen des heutigen Gesundheitssystems überhaupt den neuen Anforderungen? Und wäre da nicht die Antwort, trotz des enormen Einsatzes von Gesundheitsleistungen und Kosten, wird das deutsche Gesundheitssystem den Anforderungen an eine moderne Betreuung vor allem chronisch Kranker, vor allem Langzeitzubetreuender, vor allem pflegebedürftiger alter Menschen nur unzureichend gerecht? Warum? Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist doch ein Wort, meine Damen und Herren. Halten Sie es noch ein bisschen aus? Gestatten Sie mir, dass ich in Ihre Pausenzeit eingreife? Dann kriegen Sie eine Antwort auf meine Frage, warum. Zu den zentralen Kritikpunkten zählt die mangelnde Kontinuität und Vernetzung der Versorgung. Und ich diskutiere im deutschen Gesundheitsversorgungskontext. Sowie eine mangelhafte ambulante Versorgungsinfrastruktur mit geringer Bedarfsangemessenheit und Flexibilität. Hinzu kommen sogenannte Schnittstellenprobleme, das heißt der Wechsel vom ambulanten in den stationären Bereich oder umgekehrt, führt immer wieder zu Beeinträchtigungen der Versorgung, vor allem chronisch Kranker. Weiterhin stehen Kooperations- und Koordinationsdefizite auf Seiten der Leistungserbringer sowie die Fragmentierung unseres Versorgungssystems und oft für den Nutzer die Unüberschaubarkeit der Leistungsangebote, den komplexen Bedarfen eben vor allem der alten Langzeitkranken entgegen und verursachen immer wieder für diese Gruppe Versorgungsbrüche. Ein hartes Urteil. Hatten wir viele Jahre in Deutschland in der Gewissheit verbracht, wir hätten eines der besten Versorgungssysteme der Welt, müssen wir uns nun mit der Kritik auseinandersetzen, es sei zu wenig patientenorientiert und qualitätsgesichert, setze nicht genügend auf Rehabilitation und Prävention und lasse die Ausrichtung an wirklich fortschrittlichen, langzeitgedachten Gesundheitszielen vermissen. Was können wir tun, meine Damen und Herren? Zuerst müssen wir wohl klar erkennen, dass das Management kollektiver Gesundheitsprobleme einerseits verbunden ist mit kurzfristig anfallendem Problemlösungsbedarf. So haspeln wir uns dann auch von einer Gesundheitsreform zur anderen. Und andererseits längerfristig ausgerichteter Visionenbedarf, die es erlauben, eine Vielzahl kleiner Schritte in die richtige Gesamtrichtung zu tun. Was allerdings heute in Bezug auf den Wandel empfohlen wird, ist häufig eine Fortschreibung der alten Kategorien. Und ich bin meiner verehrten Vorrednerin so dankbar. Sie hat uns nämlich darauf auch schon hingewiesen mit vor allem diesen Untersuchungsergebnissen aus dem Herz-Kreislauf-Bereich. Also wir schreiben alte Kategorien fort, so mein Argument, indem wir sagen, wir brauchen mehr Geld ins System, weil die Zahl der alten, behandlungsbedürftigen Menschen steigt. Wir brauchen mehr Geld für die pflegerische und medizinische Versorgung, weil der wissenschaftlich-technische Fortschritt ein mehr und teurere Interventionen erlaubt. Wir stoßen an die Grenzen der personellen Leistungsfähigkeit der Akteure des Systems, weil die Intensität der Versorgung steigt, die Fallzahlen in den stationären und ambulanten Institutionen zunehmen. All solchen Szenarien liegt ein Denkmuster zugrunde, demzufolge sich allein die quantitativen Anforderungen an das Gesundheitssystem und seine Institutionen erhöhen. Krankheits- und Gesundheitsprozesse sich aber einfach fortschreiben lassen, die Nutzer stetig die gleichen Orientierungen und Eigenschaften haben, kranke, pflegebedürftige Menschen auch in den nächsten Jahrzehnten mit denselben physischen und psychischen Dispositionen unsere Gesundheitssysteme kontaktieren. Und ich glaube, das Beispiel hier zum Herz-Kreislauf geschehen hat, wunderbar gezeigt, dass das eben nicht so sein wird. Darum glaube ich zutiefst, in der Forderung eines immer mehr vom immer Gleichen wird die Lösung nicht liegen. Alle Versuche werden scheitern, auf den Wegen der Vergangenheit die Risiken der gegenwärtigen und zukünftigen Gesundheits- und Krankheitsentwicklung bewältigen zu wollen. Wir brauchen neue Ansätze, meine Damen und Herren. Diese liegen zum Beispiel in. Diese liegen zum Beispiel in der hier schon sehr eindrücklich vorgestellten Prävention, in der Reduzierung von Krankheit, in der Vermeidung von Pflegeabhängigkeit, in dem Hinausschieben von sehr komplexen, schwerwiegenden Krankheitsperioden. Heute ist unbestritten, dass die altersbedingten funktionellen Einbußen beispielsweise durch psychophysisches Training erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Darüber hinaus senkt die Reduktion von Gesundheitsrisiken das Krankheitsrisiko und dies selbst noch in den höchsten Lebensjahren. Wir haben es gerade gehört und darum kann ich es abkürzen. Es ist nie zu spät, aber man kann auch nicht früh genug anfangen. Prävention, dieses Argument will ich vielleicht noch hinzufügen. Prävention und seine bessere Beachtung eines langen Lebens und damit verbundener, natürlich auch größerer Möglichkeiten des Eintretens von Erkrankungen hängen aber nicht nur zusammen mit individuellem Verhalten, meine Damen und Herren. Hören wir auf zu glauben, dass nur wenn wir uns alle selbst anders verhalten, wir schon den Stein des Weisen gefunden haben. Ich denke, ebenso zeigen sich auch im Bereich von diesem Komplex der Vorbeugung, genauso zeigen sich hier Anknüpfungspunkte in den Verhältnissen unserer modernen Gesundheitssysteme. Was meine ich? Ein Beispiel. Bekannt ist, dass der häufigere Arztbesuch von Frauen mit einem im Vergleich zu Männern wesentlich höheren Arzneimittelverbrauch korreliert. Krankheiten werden aber auch gemacht. So werden viele weibliche biografische Stationen gerade im Alter im Rahmen unserer medizinischen Versorgung zur Krankheit umdefiniert. Zeiten von Lebensveränderungen wie der Empty-Nest-Phase nach dem Auszug der Kinder oder die Meno- und Postmenopause sind heute anfällig für unsere medizinischen Interventionen. Nicht nur meine Argumentation wendet sich dagegen, jeder Befindlichkeitsstörung im Alter einen Krankheitswert zu bescheinigen. Und damit, und das ist das Wichtige für Prävention dabei, und damit unsere Selbstsorgeressourcen immer mehr verkümmern zu lassen. Vor einiger Zeit, Sie haben es vielleicht gelesen, meine Damen und Herren, vor einiger Zeit veröffentlichte ja das British Medical Journal eine Liste der 20 Nicht-Krankheiten und wollte damit nichts anderes als unsere Aufmerksamkeit eben auf diesen Trend lenken. Neue Ansätze. Ich komme noch zu den Argumentationen zurück. Neue Ansätze, noch zwei, drei Pinselstriche dazu. Neue Ansätze liegen natürlich, gerade wenn wir im Public Health Sphären denken, neue Ansätze liegen auch da, wo es heißt, dass wir unser Investment nicht nur immer in die Akteure oder sogar in die technische Ausstattung dieser des Gesundheitssystems legen müssen, sondern dass es darauf ankommt, ein Investment direkt in Patienten und natürlich in betreuende Familienangehörige vorzunehmen. Studien belegen, dass durch bessere Beratung, bessere Information, mehr Schulung Patientinnen und Patienten zu einem viel selbstbestimmteren Handeln in der Lage sind. Neue Ansätze liegen aber auch dort, wo es darum geht, Einrichtungen mit flexiblen, zielgruppenorientierten Angeboten zu schaffen. Auch hier will ich abkürzen und uns nochmal erinnern, dass wir im Grunde genommen unser Gesundheitssystem noch immer diesen Modellvorstellungen folgen lassen, der Modellvorstellung, dass ein Prozess der Versorgung nach dem anderen abzuhandeln wäre. Wir brauchen aber Gesundheitsangebote, die letztendlich in der Lage sind, das, was mit chronischer Krankheit passiert, nämlich die gleichzeitige und gleichberechtigte Anwendung und Verzahnung von Maßnahmen, die immer wieder Gesundheitsförderung, immer wieder Prävention, immer wieder auch Kuration und Rehabilitation und Pflege beinhalten. So müssen moderne Institutionen aufgebaut sein, wollen sie zukunftsweisend auf die neuen Gesundheitsherausforderungen in den altersgewandelten Gesellschaften reagieren. Ein vielleicht letzter Investmentpunkt in die Zukunft heißt natürlich auch mehr Investment in die eigenen professionellen Qualifikationen und Ausbildungen. Das ist ja hier auch schon angesprochen worden. Wie werden überhaupt die zukünftigen Mediziner und Medizinerinnen-Generationen ausgebildet? Wie und was ist uns die Ausbildung im Bereich der Pflege wert? Vielleicht noch das Zitat einer Studie in diesem Kontext. Wir konnten herausfinden, dass im Hinblick auf die komplexen Pflegebedürfnisse demenziell Erkrankter es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen dem Qualifikationsgrad der Pflegekräfte und der Lebensqualität der von ihnen betreuten Klientel. Demnach neigten nämlich angelernte oder schlecht ausgebildete Pflegekräfte im Umgang mit dem Demenzkranken viel häufiger zu einschränkenden Maßnahmen, weil sie schneller überlastet waren und weniger in der Lage waren, die spezifischen Verhaltensweisen eines Demenzkranken mit adäquaten Mitteln zu versorgen oder darauf zu reagieren. Schluss jetzt mit meinem Vortrag, meine Damen und Herren. Und natürlich, wie es seit gestern hier in der Runde Tradition ist, die Fortführung in der Diskussion. Und trotzdem erlaube ich mir, bevor ich Sie dazu ermutige, noch ein Nachwort für die Zukunft. Ich dachte, einfacher wird das Managen, als ich mich auf die heutige Debatte vorbereitete, einfacher wird das Managen der Gesundheitsprobleme in Zukunft nicht. Und da schien es mir relativ legitim, im Rahmen eines Symposiums, dem die Initiatoren das Thema gegeben haben, die Zukunft von Public Health und Prävention, die Wirklichkeit einen Moment zu verlassen und an ferne Möglichkeiten zu denken. Dazu holte ich mir Kronzeugen aus Österreich und, wie kann es anders sein, meine Damen und Herren, aus Frankreich. Robert Musil, das ist jetzt der Österreicher, Robert Musil unterscheidet in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften zwischen einem Wirklichkeitssinn und einem Möglichkeitssinn. Möglichkeitssinn bedeutet, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Es ist der Sinn für die mögliche Wirklichkeit. Einen solchen Sinn sollten wir entwickeln, wenn es um die Zukunft von Public Health in den Gesellschaften des langen Lebens geht. Etwa so wie in der Geschichte des französischen Zukunftsforschers Jules de Rosnay, die ich für mein Nachwort zugegeben etwas abwandelte. Wir schreiben das Jahr 2047. Antoine, der Großvater, feiert seinen 60. Geburtstag. Ein Teil der Familie ist anwesend, die anderen sind über die Flachbildschirme des Televisiophons in Haus und Garten dabei. Sag mal, Großvater, fragt die Enkelin, wie kommt es, dass du so jung aussiehst? Weißt du, Wissenschaft und vor allem die Medizin haben beträchtliche Fortschritte gemacht. Die Wissenschaftler haben begriffen, wie die natürlichen Abwehrkräfte des Organismus stimuliert werden. Vorbeugung, Prävention, Bewegung spielt dabei eine große Rolle, insbesondere Sport und Ernährung. Nimmst du Medikamente? Niemals. Ich erinnere mich noch an die Probleme der deutschen Krankenversicherung, als ich 20 war, also im Jahre 2007. Ständige Defizite, weil unsere Gesellschaft mit Medizin vollgepumpt wurde. Es gab keine Gesundheitsselbstverwaltung mit Lebensberatern wie heute. Diese wurden im Übrigen bis zum Jahre 2030 Pflegende und Ärzte genannt. Der Großvater Antoine wendet sich an seinen Vater Bernard, der 98 Jahre alt ist. Ich fühle mich richtig in Form, sagt er, nachdem sie mich mit Teilen von außen nach und nach repariert haben. Antoine, darauf erinnerst du dich, Vater, als sie dir den neuen Herzregler und den steuerbaren Glukokontroller eingesetzt haben? Du hast mich fast besiegt mit dem Elektrorad. Mit deinen neuen Keramikgelenken wirst du Wunder vollbringen. Das Alter wird einfach nicht mehr als unausweichliches Übel betrachtet. Die Alten haben immer stärker Teil am Leben. Unterricht, Ausbildung, Unterhaltung, Beratung, soziale Unterstützung. Wir profitieren von ihrem Know-how, das insbesondere in die Expertensysteme Eingang fand. Mit ihren Verbündeten, den Computern, wurden die Alten zu einer Fundgrube des Wissens für die Gesellschaft. Nur hat es allzu lange gedauert, meine Damen und Herren, bis wirklich neue Wege zur Bewältigung der Gesundheitsprobleme altersgewandelter Gesellschaften gegangen wurden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die Debatte.
Vielen Dank.